damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
So, heute haben wir wieder einen Podcast-Gast. Wer ist es denn dieses Mal?
Heute haben wir den Matthias Allgeier, den Geschäftsführer des Naturparks Schönbuch. Seit über 25 Jahren macht er den Job. Und wir werden uns heute ein bisschen über die Geschichte des Naturparks, aber auch über den Naturpark im Allgemeinen unterhalten.
Das klingt spannend und interessant.
Genau. Hallo Herr Allgeier, wir reden heute über den Naturpark Schönbuch. 2014 war das Waldgebiet des Jahres. Vor zwei Jahren, 2022, ist er 50 Jahre alt geworden, der Naturpark. Was zeichnet denn den Naturpark heute aus?
Naturräumlich zeichnet uns natürlich aus, dass wir ein riesengroßes Wandergebiet sind. Bei uns kann man 20 Kilometer laufen, ohne einmal über öffentliche Straße zu müssen. Wir sind von 104 Naturparken, glaube ich, an vierter Stelle, was der Waldanteil anbelangt. Wir sind quasi ein reiner Waldnaturpark. Wir haben 86% Waldanteil. Wir haben ein Rotwild, das gibt's ja auch nicht überall in Baden-Württemberg. Und wir haben sehr viel Kleindenkmal. Wir haben geschichtliche Zeugen von früheren Zeiten. Und zwar in so einer Fülle, dass die Mittelalterarchäologen sehr begeistert schon manchmal vom Grabhügelpark Schönbuch sprechen. Also es sind einfach Schätze, die muss man bewahren. Und die sind auch nur so in der Fülle da, weil der Wald diese Dinge einfach besser konserviert als die intensiv genutzte landwirtschaftliche Flur. Und so freuen wir uns, dass wir die haben und hüten die natürlich auch.
Auf die Punkte kommen wir ja noch zu sprechen. Was mich interessieren würde, ist der Name. Also als Laie würde ich jetzt sagen, der Schönbuch, das leitet sich von einer schönen Buche her ab, oder? Stimmt das?
Also muss ich Sie enttäuschen, da kann ich Ihnen gar nicht sehr viel weiterhelfen, weil da gibt es sehr viele Spekulationen. Man sagt, es könnte von der Scheich kommen oder Schei.
Fluss.
Ja, genau. Oder Scheien, Buch, das war ein, das war, der Buch war quasi ein abgetrennt oder umzäuntes Waldgebiet. Also da gibt es sehr viele Erklärungsversuche, aber ich glaube, keiner kann es mit Sicherheit sagen, warum. Schönbuch, wie Sie es gerade erklärt haben, wäre natürlich auch die schönste Erklärung und auch naheliegend, aber ich möchte es nicht mit Sicherheit behaupten, dass es so ist.
Nun, über 50 Jahre Naturpark. Es war der erste Naturpark in Baden-Württemberg. Und es gab eine ziemlich turbulente Vorgeschichte. Was können Sie uns denn dazu ein bisschen erzählen?
Ja, in der Tat, der Naturpark Schönbuch hat wohl die interessanteste Entstehungsgeschichte aller sieben Naturparke Baden-Württembergs. Das war Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da hatte einfach der Flugverkehr so intensiv zugenommen, dass der Stuttgarter Flughafen auf einmal zu klein war. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, ob man vielleicht doch einen neuen Flughafen bauen könnte. Interessanterweise kam die Anregung aus der Bevölkerung, bauten doch in den Schönbuch rein. Das wäre halt die Gegend um Waldorf-Hesslach gewesen. Es hätte natürlich auch Vorteile gehabt, weil das ist alles Staatswald. Da hätte man sich die mühsamen Verhandlungen mit vielen Kleinprivatwaldbesitzern oder überhaupt Grundstücksbesitzern sparen können. Und vom Standort her ist das natürlich auch umgeben von viele große Städte, also das wäre von dem her auch schon ideal gewesen. Und man hätte auch wenig Menschen umsiedeln müssen. Aber Gott sei Dank gab es dann auch gleich eine Protestbewegung, damals angeführt vom ehemaligen Tübinger Landrat Oskar Klum. Und so haben da alle zusammengehalten, also natürlich auch der Schwäbische Albverein oder die Universitäten und die Landkreise, die wollten das eben alle nicht. Und da hat man sehr schnell Argumente gefunden oder Gründe, warum das nicht geht. Interessanterweise zum Beispiel, dass die Einflugschneise, die wäre über Tübingen gewesen, über die der Universität, wo die Naturwissenschaften sind. Und da haben sie dann gesagt, die hochsensiblen Messgeräte der Biologen oder Chemiker beispielsweise, die würden durch die Vibrationen nicht mehr funktionieren. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein gutes Argument. Und dann hatten wir noch natürlich auch extrem viele Erdbewegungen.
Die Topografie ist ja unglaublich.
Absolut, ja. Das Vierfache vom Tübinger Österberg, wenn man den kennt, das ist unglaublich. Und man hätte ja, glaube ich, 2.500 Hektar roden müssen. Das ist ungefähr ein Fünftel vom heutigen Naturpark. Und so hat man Gott sei Dank dieses Mammut Projekt dann am Ende beerdigt, und wie es denn weiterging, wissen wir alle, man hat den Stuttgarter Flughafen ausgebaut. Und das war auch der Punkt, wo man gesagt hat, so, jetzt müssen wir den Schönbuch schützen, dass auch in Zukunft solche Zugriffe nicht mehr möglich sind, und hat dann einen Naturpark rausgemacht.
Pünktlich zum Jubiläumsjahr 1972.
Ja, das hat sicherlich auch noch mit reingespielt. Gell? Da hätte man wahrscheinlich sonst wenig Stimmen gekriegt, wenn man das durchzogen hätte.
Was sind denn Kriterien für einen Naturpark? Also, was muss man erfüllen, um diesen Titel zu bekommen?
Ja, also es ist eine großräumige Landschaft, die zu großen Teilen unter einem qualifizierten Schutz steht, eben als Landschaftsschutzgebiet oder noch qualifizierter Naturschutzgebiet. Bei uns haben wir noch viel mehr Schutzgebiete. Das ist auch jetzt von allen baden-württembergischen Naturparken haben wir 100% Schutzgebiet, also mit Abstand den größten Schutzgebietsanteil.
Aber das ist geschützt.
Bitte?
Was wird denn geschützt?
Die Natur, ja.
Also Naturpark heißt Naturschutz.
Nicht nur Naturschutz, dann wäre es vielleicht eher ein Nationalpark. Da kann man auch über die Unterschiede vielleicht reden, wenn Sie möchten. Aber wir möchten die Leute nicht draußen haben. Wir möchten auch eine reguläre Land- und Forstwirtschaft zulassen. Wir stülpen keine Käseglocke drüber, sondern wir arbeiten zusammen mit den Menschen, um die schöne Landschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Und gibt es da besondere Programme dazu?
Ja, es gibt ein Förderprogramm vom Land Baden-Württemberg. Also wir Naturparke können Fördermittel beantragen. Das könnten zum Beispiel alle 18 Naturparkgemeinden beantragen oder auch Vereine, die irgendwas machen, was quasi im Rahmen dieses Förderprogramms möglich ist, und dann kriegen die Unterstützung.
Wenn Sie sagen, Naturschutz spielt eine große Rolle, was sind denn besonders schützenswerte Organismen zoologischer oder auch botanischer Art?
Ja, wir haben beispielsweise dieses wunderschöne Goldersbachtal. Das ist ja eins der wenigen Täler, wo der Bach wirklich noch völlig unverbaut und naturbelassen daher meandriert. Der entspringt im Stadtwald in Herrenberg und kommt das erste Mal in Bebenhausen mit Menschen in Berührung. Und da gibt's natürlich Tiere wie die Wasseramsel oder der Eisvogel, den Steinkrebs, der jetzt aber leider auch immer mehr zurückgedrängt wird. Das sind Tiere, oder ich habe es vorhin kurz gesagt, der Eremit, der Juchtenkäfer. Es gibt viele, also wir haben 16 von 22 Fledermausarten und 7 von 9 Spechtarten. Also es ist wirklich eine Fülle an Tieren, aber auch an Pflanzen, bestimmte Pilze, Schichtpilz. Und das allein ist natürlich was schützenswert ist unbedingt und was in vielen anderen Teilen außerhalb des Naturparks oft schon gar nicht mehr vorhanden ist.
Ist das dann nicht gleichzeitig, also wenn ich jetzt gerade an Pilze denke, ich gehe auch sehr gerne in den Schönbuch in die Pilze, aber ist das dann nicht gleichzeitig Segen und Fluch? Auf der einen Seite diese Vielfalt und auf der anderen Seite gegebenenfalls viele Menschen, die durch den Wald brechen.
Ja, da haben Sie recht, das kann zu Konflikten führen, aber wir möchten ja, dass die Menschen zu uns kommen, und seit Corona kommen ja noch mehr Menschen zu uns. Und wir appellieren nur ein bisschen an die Vernunft, dass man beispielsweise nicht unbedingt nachts in den Schönbuch geht. Seit es moderne Stirnlampen gibt, gehen ja viele auch abends in den Schönbuch. Die Tiere, die brauchen einfach auch ihre Ruhe. Wir laufen, wenn wir die Wege verlassen, bei denen durchs Wohnzimmer oder Schlafzimmer, das muss uns bewusst werden. Man muss da einfach mal einen Perspektivwechsel machen und sich überlegen, wie das für ein Tier ist. Bleiben wir aber auf den Wegen, da haben die sich dran gewöhnt, dann ist es gar kein Problem. Heißt jetzt aber nicht, dass man nicht mehr Pilze sammeln darf. Aber sagen wir, unnötige Dinge oder unnötig vom Weg abweichen ist einfach schädlich für die Tiere. Wenn man zum Beispiel auch an das Rehwild oder Rotwild denkt, wenn die flüchten, weil sie halt aufgeschreckt werden, dann haben die einen hohen Kalorienverbrauch und dann müssen sie in den Einstellen junge Pflänzchen fressen. Und das ist natürlich unerwünscht. Und insofern haben wir als Naturparkverwaltung auch die Aufgabe, eine Besucherlenkung zu machen. Durch unser Besucherleitsystem, beispielsweise das, was wir vor ein paar Jahren ganz neu gemacht haben, hatten wir die Möglichkeit, die Leute dorthin zu führen, wo es weniger schlimm ist, wenn da mal größere Massen auftauchen und hochsensible, ökologisch hochsensible Bereiche vielleicht auszusparen. So geht beispielsweise auch unsere 100 Kilometer Mountainbike-Wege, die wir ausgewiesen haben, die gehen komplett ums Garter rum, um auch das Rotwild zu schützen, weil im Garter ist eh schon ziemlich viel los und dann haben wir das extra drum herum gelegt.
Allgäuer, Sie sprachen von Massen von Menschen, die in den Wald kommen oder in den Naturpark. Wie viele Menschen sind das und woher kommen die?
Also es ist immer schwierig, eine Zahl zu nennen. Wir hatten Ende der 80er Jahre im letzten Jahrhundert mal eine Zählung gemacht und da wurde dann hochgerechnet, damals sagte man 4 Millionen. Und wir wissen, dass es mehr sind. Also das merkt man einfach. Aber eine qualifizierte Zählung, die kostet erstens Geld und ist personalintensiv. Wir denken, aber heute gibt es natürlich auch ein bisschen bessere Methoden mit Lichtschranken und sowas festzustellen und das steht bei uns auch noch auf der Agenda, dass wir das mal wieder machen. Also das ist schon sehr viel, 4 bis 5 Millionen und es sind Gäste, die eigentlich, also Tagesgäste kann man sagen, gibt wenig Leute, die jetzt 4 Wochen Urlaub im Schönbuch machen oder rund um ein Schönbuch, das sind meistens Tagesgäste.
Hat ja auch keinen Zeltplatz.
Ja, es hat ja einen Jugendzeltplatz bei Bemlausen, aber und die.
Aber sonst könnte man dort nicht bleiben.
Ja, genau, so ist es, genau.
Sie haben jetzt vorher gesagt, Tiere müssen geschützt werden. Und trotzdem ist natürlich der besondere Reiz, Tiere in quasi freier Wildbahn zu entdecken. Und da gibt es ja angelegte, wie soll ich sagen, Freigehege. Welche sind die? Wo sind die und was kann ich sehen?
Also es gibt zum einen, wie Sie sagen, die Freigehege. Das sind zum Beispiel das Rotwildgehege zwischen der Weilerhütte und Bebenhausen. Da hat man halt den Vorteil, dass man da, wenn man am Sonntag mit den Kindern hingeht, auf jeden Fall was sieht. Und dann gibt es auch ein Darmwildgehege, auch nicht weit von dem Rotwildgehege weg. Oder es gibt mehrere Wildschweingehege. Es gibt einen
Höllberg in Entringen.
Ja, genau, es gibt, glaube ich, 7 Wildgehege. Aber was es auch gibt, wenn man Tierbeobachtung machen möchte und vor allem Rotwildbeobachtung, dann gibt es sogenannte Besucherkanzeln. Und da gibt es 4 Stellen, wo man wirklich Rotwild sehr, vor allem zu Zeiten der Brunft, also so Mitte September bis Ende September, kann man das wunderbar beobachten. Und da kommen Menschen, ich will nicht sagen aus aller Welt, aber also man hat schon japanische Gruppe gesehen. Und also kommen wirklich wahnsinnig viele Menschen. Und die sitzen den ganzen Tag da mit dem Fernglas und warten, bis der röhrende Hirsch denn... Genau, bis der zeigt, wer hier der Platzhirsch ist, sozusagen. Ja. Also man hat schon Möglichkeiten, aber bei all dem ist halt Natur und es kommt nichts auf Bestellung und man muss Geduld haben und man muss sich ruhig verhalten.
Kein Tierpark.
Genau, also. Genau. Da werde ich übrigens oft angerufen, ja, wann denn der Tierpark geöffnet hat und wie viel es Eintrittskosten. Und das zeigt uns wiederum, dass der Naturpark so als Begriff nicht so richtig gut bekannt ist. Und das Problem haben wir alle, wir Naturparke, dass die Menschen nicht einen Unterschied wissen, zum Beispiel zwischen einem Naturpark und einem Nationalpark oder einem Tierpark oder so. Und das hat
uns... Es führt auch keiner mit dem Rasenmäher rum.
Ja, genau. Und das hat uns auch neulich, wir wurden jetzt qualitätszertifiziert und da hat uns der Qualitätsscout das auch nochmal ins Aufgabenheft geschrieben. Schaut, dass ihr die Marke Naturpark noch besser verankert in der Bevölkerung.
Sie sprachen gerade vom Rotwild, da gibt es ja im Schönbuch auch eine Besonderheit. 1959 war es, glaube ich, wurde das Rotwild zu seinem eigenen Schutz mehr oder weniger weggesperrt, das sogenannte Gatter. Was hat es damit auf sich?
Ja, es war ja so, dass während dem Zweiten Weltkrieg hat man relativ wenig gejagt und am Ende war verdammt viel Rotwild im Schönbuch und die haben wirklich auch sehr viel Schäden verursacht. Und dann hat man überlegt, ob man einen Totalabschuss machen soll. Und dann sprach aber einiges dagegen, weil die Geschichte des Schönbuchs ist eigentlich untrennbar auch mit der Jagdgeschichte und mit dem Rotwild verbunden. Die württembergische Herzöge, Könige, Fürsten und so, die haben immer gejagt und haben da teilweise verschwenderische Jagden 1812 die Dianenjagd, wo 800 Stück in ein paar Tagen geschossen wurden, abgehalten. Und gleichzeitig ist ja auch der Rothirsch das Wappentier, oder heraldisch gesehen ist der Wappenhalter von unserem Landeswappen. Und dann hat man gesagt, okay, wir behalten das Rotwild, aber wir zäunen das ein. Wir sind insofern auch das einzige Rotwildgebiet von 5 in Baden-Württemberg, wo es eingezäunt ist. Und wie Sie sagt, Herr Jung, es wurde denn um 1959 wurde das eine Gatter, das Westgatter, eröffnet. Das hatte oder eingezäunt 3200 Hektar. Und dann ein paar Jahre später kam das Ostgatter mit 800 Hektar nochmal dazu. Und so sind jetzt 4000 Hektar, das ist in etwa ein Viertel von der Naturparkfläche umzäunt. Wenn man da reingeht, dann denkt man geschwind, okay, jetzt bin ich im Zaun, aber 4000 Hektar sind halt so groß, das vergisst man dann. Also, ja, und das ist aber der Grund, damit, und man hat es auch mitten in der Staatswald reingelegt, damit, wenn es Schäden gibt, das der Staatswald betrifft und kein Bauer, der ein Stück ein Privatwald hat oder Gemeinde.
Und gibt es Schäden?
Ja, natürlich gibt es Schäden, aber dadurch, dass man die auf ein erträgliches Maß hält, man kann es heute genau sagen, aber man so 200 bis 300 Stück Rotwild, hält sich das in Grenzen.
Wird heute noch gejagt im Schönbuch?
Selbstverständlich, ja. Ja. Aber die Jagd, das ist eigentlich auch sehr vorbildlich, diese Art der Jagd, dass man das ganze Jahr über wenig jagt, gerade auf das Rotwild, und dann macht man im November, Dezember mal 4, 5 Tage richtig eine Drückjagd, sagt man da. Und da wird dann, also ich würde jetzt mal sagen, 80% vom Abschuss erfüllt. Das hat dann wieder den Vorteil für das Rotwild, dass es nicht das ganze Jahr auf der Flucht ist, sondern dass das ganze Jahr wieder ein bisschen ruhig sein kann und ja, sonst wäre wahrscheinlich der Verbiss noch schlimmer, wenn die das ganze Jahr irgendwie unruhig wären und müssten denn, würden denn verbeißen.
Sie sagten, der Schönbuch ist seit jeher mit der Jagd verbunden, sprich, er muss ja eine bestimmte Rolle für die Bevölkerung auch gespielt haben. Wie war denn der Schönbuch, wenn ich ans Mittelalter denke, als Lebenswelt? Ne? Auf der einen Seite bedrohlich, auf der anderen Seite gab es viele, viele Rohstoffe. Es gibt Siedlungsreste von Einsiedelung, Einsiedelei, aber auch handwerkliche Dinge. Wie bedeutend waren das damals?
Ja, also das Mittelalter, das war ja das hölzerne Zeitalter. Da gibt es ja auch den Spruch, von der Bahre bis zur Wiege war der Mensch von Holz begleitet. Bald sämtliche Berufe damals hatten irgendwas mit Holz zu tun, ob das ein Wagner war, ein Besenmacher, ein Köhler, Glas wurde hergestellt und natürlich die klassischen Dinge, Bauholz, Zimmermann, Schreiner etc. Holz spielte eine ganz große Rolle und natürlich aber auch die Landwirtschaft. Also das heißt, im Schönbuch wurde sehr viel Vieh eingetrieben. Beispielsweise im Jahr 1714 hat man 15.000 Stück Weidevieh im Schönbuch. Und im Jahr 1801 war ein Drittel von der ganzen Schönbuchfläche war Waldweide. Als Goethe 1797 auf seiner Reise in die Schweiz durch das Schönbuch fuhr, hat er in sein Tagebuch reingeschrieben, man sieht einzelne Eichbäume auf den Triften. Das sagt uns, dass da, also Weidewiesen sind Triften, und das sagt uns, dass da eigentlich nur noch so eine lockere Parklandschaft übrig war. Man hatte halt damals nur Holz genutzt. Die Gemeinden hatten Nutzungsrechte, teilweise die privaten Leute auch. Und man hat aber weniger aufgeforstet. Und erst dann, als der König Wilhelm um 1820 dieses Ausmaß der Schäden gesehen hat, hat er angefangen, die Nutzungsrechte abzulösen. Und den hat dafür den Gemeinden Wald gegeben. Und im Oberamt Böblingen und Herrenberg lief das auch ganz gut. Aber im Oberamt Tübingen, da waren sie wohl ein bisschen widerspenstig. Und so hat man, glaube ich, 1878 als letzte Gemeinde Dettenhausen entschädigt. Damals aber schon nicht mehr mit Wald, sondern finanziell. Und erst seither haben wir auch diese geregelte, diese nachhaltige Forstwirtschaft.
Wenn ich es richtig weiß, gibt es aber heute noch eine Waldweide.
Gibt's jetzt wieder, genau, ist jetzt gerade wieder modern. Also da geht's aber nicht unbedingt nur drum, dass man zeigt, wie es früher war, irgendwie so eine Art Museum. Aber hat schon auch einen Grund, dass man so alte Nutzungsarten zeigen kann. Aber das ist auch für die Natur gut, wenn man an manchen Stellen sowas hat, so wie in Mönchberg. Da weiden fünf Galloway-Rinder. Und von April bis November. Und dadurch, dass die halt bestimmte Dinge da rausfressen, hat sich jetzt schon gezeigt, dass da für manche Tierarten, für den Molch und für den Gelbbauchunke und für teilweise auch für Vögel einfach wieder mehr Lebensraum entsteht. Also ist es eigentlich eine gute Sache, muss man sagen. Ja. Das eine war natürlich denn die Waldweide, habe ich ja gerade gesagt, war sehr schädlich, aber es gab ja auch die Streunutzung. Als Anfang 19. Jahrhundert das Vieh im Stall gehalten wurde, hat man das Vieh raus und dachte, ja prima, jetzt leidet der Wald nicht mehr so. Und dann kam was eigentlich noch schlimmer war, die Streunutzung. Da hat man den in großen Weidenkörben, oft haben das Frauen damals noch gemacht, haben sie das Laub rausgerecht und haben das als Einstreu für den Stall genommen. Und dadurch hat der Wald natürlich über Jahrhunderte oder über viele, viele Jahre sehr viel Nährstoffe verloren. Die werden ja normalerweise wieder mineralisiert und in den Boden eingearbeitet und so. Und wenn man das halt mal ein paar Generationen macht, dann ist der Boden halt auch devastiert, sagen die Förster, also sehr arm. Und dann hat man wieder Probleme, dass Bäume wieder schlecht nachwachsen.
Und so kam Goethe zu seinen Weidendriften.
Genau.
Wenn wir dabei sind, mit Schäden am Wald damals, das ist ja heute auch wieder ein Thema. Der Wald leidet offensichtlich sehr stark unter der Klimaveränderung. Wie ist da im Schönbuch?
Ja, also im Schönbuch ist es vielleicht ein bisschen weniger schlimm als beispielsweise im Oberland, wo man ja eigentlich die Fichte so als Brotbaum hat. Wir hatten, als ich vor 24 Jahre angefangen habe, oder 26 Jahre, da hatten wir noch ein Baumarterverhältnis von 55% Nadelholz und 45% Laubholz. Und in der Zwischenzeit würde ich mal sagen, haben wir 65% Laubholz und 35% Nadelholz. Es kommt auch daher, dass wir ja ein paar große Stürme oder Orkane hatten mit Wiebke, Vivien und Lothar vor allem auch. Und die haben denn natürlich vor allem die Nadelhölzer erwischt. Und so hatten die Förster die Möglichkeit, früher auf die standardsgemäße Baumart Buche und Eiche im Schönbuch zu setzen. Ich möchte aber das auch betonen, dass das die Förster, die Fichte damals gepflanzt haben, die waren auch nicht blöd, weil das wird ja halt, heißt ja manchmal, wie blöd sind die, dass sie da Fichte gepflanzt haben, aber das war halt einfach, dass auch nach Kriege und so, da hat man dringend Bauholz braucht und die Fichte hat halt in jedem Alter verwertbare Sortimente, bei einer Eiche muss einfach lang warten, bis du die denn nutzen kannst. Aber jetzt wurden halt diese, und wir haben natürlich auch heute noch bessere Erkenntnisse über von der Standortskunde. Hat man damals vielleicht das eine oder andere gewusst. Also die haben das sicherlich auch gut gemacht und gut gemeint. Und da hat der Sturm jetzt halt so ein paar waldbauliche, nennen wir es mal Fehler, jetzt aus heutiger Sicht aufgedeckt. Und wir konnten früher den Wald umbauen. Und insofern, aber auch die Buche leidet sehr. Und das hat uns jetzt überrascht in der Form, weil die Buche eigentlich immer so ein stabiler Brotbaum im Schönbuch war. Und da macht man sich natürlich jetzt Gedanken, wenn die ausfällt, was machen wir? Und wenn die Fichte ausfällt, und für die Fichte hat man jetzt beispielsweise die Douglasie, die ein bisschen die kommt aus Amerika, die kommt mit diesen trockenen Bedingungen eher zurecht. Und bei Laubhölzer experimentiert man gerade, also da gibt es auch eine forschliche Versuchsanstalt, die das auch wissenschaftlich alles untersuchen und begleiten. Und da wird man in Zukunft sicherlich auch mal Bäume sehen, wie den Tulpenbaum oder also einfach Bäume, die aus südlicheren Ländern kommen. Aber auch da muss man aufpassen, weil wir haben halt auch doch immer wieder mal Naschnee oder so, eine Kiefer, die aus Süditalien ist, die muss bei uns nicht, die verträgt vielleicht die Hitze besser, aber die verträgt kein Naschnee und so. Also es ist eine komplizierte Geschichte und da ist man wirklich gespannt, ob man das hinkriegt. Die Bäume können halt nicht, die Evolution kann halt nicht so schnell diese extrem schnell veränderten klimatischen Bedingungen, kann die halt nicht folgen. Mhm. Und von dem her ist es am besten, man hat einen großen Gemischtwarenladen mit vielen Bäumen, weil man weiß, dass man oft erst hinterher, ob es jetzt gut war oder schlecht.
Sie sprachen vorher noch von Kleindenkmalen, die quasi als Zeitzeugen im Wald verstreut sind. Was darf man sich darunter vorstellen?
Ja, also früher, wenn irgendwie der Hirsch, der König ein besonderer Hirsch geschossen hat, dann hat man ihm zum Gedenken einen Hirschstein beispielsweise gesetzt. Wenn ein Förster von einem Wilderer erschossen wurde, hatte der Förster ein Denkmal bekommen. Es waren meistens Steine. Aber da zählen aber auch Brunnen dazu und historische Grenzsteine, alle Art auf dem Gedenkstein. Und ich habe es ja gesagt, der Schönbuch hat die gut erhalten. Und das Problem heute ist, dass wir haben so viele, wir haben die mal mit dem Förderverein 1991 kartiert alle. Und da gibt es auch ein schönes Broschürchen. Allerdings passiert es einfach bei der Waldarbeit immer wieder, dass welche kaputt gehen, weil die Waldarbeiter es oft gar nicht genau wissen. Die sind ja nicht immer schön am Weg vorne dran. Und so hat der Förderverein sich jetzt ein größeres Projekt hier vorgenommen, dass wir alles nochmal neu kartieren. Wir haben heute auch bessere Methoden, die Dinger einzumessen. Und wir möchten auch als Ergebnis den Forstämtern digitale Karten zur Verfügung stellen, damit die Förster ihren Waldarbeitern vom Hieb klar sagen können, hier muss ich aufpassen. Und ein anderer Grund war auch, dass diese Datenbanken, die wir damals angelegt haben, es gibt inzwischen 8 Datenbanken von Privatleuten oder von Stadt Herrenberg beispielsweise oder so. Wir vom Förderverein haben auch eine große. Und wir haben halt Angst, wenn mal die Leute nicht mehr da sind, das sind oft auch ältere Leute, wenn die mal nicht mehr da sind, dass die ganzen Daten verloren gehen. Und unser Ansinnen ist jetzt, die Daten aller 8 Datenbanken in einer Datenbank zu vereinen.
Gibt es da auch solche Denkmale mit Täfelchen dran?
Oder ja, klar.
Kann ich die finden im Wald?
Ja, also wie gesagt, wir haben eine Broschüre, da sind die schon drin, auch mit einer Karte. Und wir haben teilweise auch QR-Code dran, weil dann die ganze Geschichte erzählt wird. Wir wollten jetzt eigentlich, wir sind gerade dran, ein Denkmal für 50 Jahre Naturpark Schönbuch zu setzen. Da haben wir einen schönen Platz uns ausgesucht, wo möglichst alle 4 Landkreise so aneinander grenzen. Und da werden wir dann in 2 Mühlsteine, die kriegen wir von der Stadt Herrenberg gestiftet. Der eine ist der Sockel und der andere wird dann das Denkmal. Und da wird man wahrscheinlich 50 Jahre Naturpark reinmeißeln und machen daneben eine kleine Erklärungstafel mit einem QR-Code, wo wir dann noch mehr Informationen über die ganze Entstehungsgeschichte vom Naturpark erzählen.
Und der Zusammenhang zum Mühlstein.
Genau, das ist natürlich auch, genau, das hatte ich vorher noch vergessen bei den Waldnutzungen. Die Steinnutzung ist seit 600 Jahren im Schönbuch nachgewiesen. Dettenhausen war ja gerade so berühmt dafür und viele Gebäude, Tübinger Neckarbrücke, Ulmer, Münster, Kölner Dom sind ja alle mit großer Unterstützung von Schönbuchstein gebaut worden.
Mich würde noch interessieren, wenn Sie Besuch kriegen, von jemand, der den Schönbuch Naturpark überhaupt nicht kennt. Was empfehlen Sie? Wo gehen Sie mit dem hin? Was sind so Ihre 3 Top-Sehenswürdigkeiten oder Denkmäler oder was auch immer? Wo würden Sie da hingehen? Was empfehlen Sie?
Gut, also natürlich jetzt, seit wir den Schönbuchturm haben, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um mal so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, wie groß die Ausdehnung vom Schönbuch. Da würde ich Sie auf jeden Fall mit hinnehmen. Dann gibt es natürlich sehr schöne Plätzchen, die man jetzt nicht unbedingt immer verrät.
Beim Pilzsammler auch.
Ne? Ja, so ähnlich ist es. Also da habe ich schon auch ein paar Plätze. Oder halt das Goldersbachtal, das ist floristisch und vorne ist das wahnsinnig interessant. Der Betzenberg, also mir werden da jetzt schon viele Dinge einfallen. Aber
das Besucherzentrum in Bebenhausen.
Genau, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Das ist schon allein auch deswegen toll, weil das ja das größte kulturhistorische Highlight, nämlich das Kloster und spätere Schloss Bebenhausen beherbergt. Und unser Naturpark-Infozentrum, das ist ja im Übrigen auch Teil von dieser historischen Klosteranlage.
Wenn ich Sie richtig verstehe, bietet das Schönbuch natürlich auch in jeder Jahreszeit was Besonderes.
Absolut, absolut. Also die Weinberge auf der Südwestseite vom Schönbuch sind ein Traum im Frühjahr und im Herbst und auch im Sommer durch so ein Tal wandern, durch das Goldersbachtal, entlang vom Goldersbach, wunderbar. Und der Winter, gut, wir haben ja leider keine richtige Winter mehr, aber das hat natürlich auch sehr viel Charme, wenn alles weiß ist. Also eigentlich ist das Schönbuch rundum toll.
Und die Fahrradfahrer nehmen zu.
Die Fahrradfahrer sind inzwischen die größte Gruppe der Erholungssuchenden. Das haben wir vor ein paar Jahren mal herausgefunden. Und das ist auch schön so. Aber wir haben festgestellt, dass halt auch viel Konflikte mit Wanderern gibt. Vor allem geht es manchmal gerade um die schönen Wege, wo man vielleicht nur Aussicht hat. Und da wurde bei der Anlage jetzt vom Besucherleitsystem teilweise Meter um Meter gerungen mit allen Neudeutsch Stakeholder, mit allen Interessengruppen, wir haben da wirklich das alles ausgehandelt und haben versucht, so gut es geht, die Gruppen zu trennen, vor allem halt die ambitionierten Fahrradfahrer, die Mountainbike-Fahrer mit den Wanderern. Und es ist uns, glaube ich, auch einigermaßen gut gelungen. Aber natürlich, es gibt auch immer unvernünftige Menschen und die bringen dann auch die vernünftige Radfahrer in Misskredit. Weil, ja, es ist halt so im Leben. Es gibt immer welche, die halten sich dran und die sich weniger dran halten, die werfen auch ein schlechtes Licht auf die anderen.
Aber es gibt ja natürlich auch welche, die den Wald besonders nutzen. Ich denke jetzt mal an Menschen, die Wald baden oder ähnliches. Das ist ja ein ganz neuer Trend.
Ja, genau. Das ist auch wichtig für uns jetzt. Wir wollten da eigentlich jetzt auch mal einsteigen. Es ist ja erwiesen, da gibt es ja japanische Forschungen, dass die Bäume sogenannte Terpene ausströmen. Also wenn ich durch den Wald laufe und atme diese Terpene ein, dann tut sich mein Puls, wird mein Puls niedriger und es trägt dazu bei, dass Depressionen vermieden werden. Da gibt es also der Wald hat wirklich sehr viel gesundheitliche Wirkungen auf den Organismus. Aber wird jetzt halt alles sehr hochtrabend Waldbaden genannt. Aber ich meine, die Menschen gingen immer schon in den Wald und der aus dem Wald rauskommt, dem geht es meistens besser, wenn er reingeht. Also Wald hat einfach, gerade in unserer hektischen Zeit, ist es einfach schön, wenn man im Wald einfach Ruhe vorfindet und Gerüche wahrnimmt, mit allen Sinnen den Wald genießt und einfach wieder Kraft schöpfen kann. Haben jetzt auch in der Corona-Zeit wirklich sehr viele Menschen auch erstmal entdeckt. Ich denke immer, die Männer, die früher auf dem Fußballplatz am Sonntagmittag standen sind, die sind dann auf einmal im Wald gewesen. Jetzt sind sie vielleicht teilweise wieder zurück auf der Sportplatz. Aber wir haben von so vielen Menschen auch gehört, wie schön der Schönbuch ist und wie wichtig der ist, dass er so da ist in der direkt vor die Tore von den Menschen hier von 18 Gemeinden.
Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank, Herr Allgäuer.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.